Live in Mixtapes.
Die Wölfe heulen noch im Hintergrund, die Fledermäuse fliegen heute ganz tief. Der Günther lacht schon, ein gruseliges Lachen.
Erzählst du uns jetzt eine Geschichte, Arno?
Ja, es ist nämlich Sommer. Und im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, so wie heute, geht man gern in den Swimmingpool ein bisschen sich abkühlen. Ne? Das kann und das ist schön kühl und schön frisch. Was wird dann passieren, wenn dann neben euch eine Leiche liegt?
Da hätte mich schrecken.
Da hätte mich schrecken, ja.
Ich würde Chlor nachladen.
Ich würde schreiend verlassen, das Wasser. Und um sowas geht es heute in meiner Geschichte. Es geht um den Tod des Gründers. Man muss das mal festhalten, des Gründers der Rolling Stones. Das war nicht irgendein Mitglied oder irgendein Co-Gründer. Das war der Gründer der Rolling Stones, immerhin. Und es geht um einen Swimmingpool, in dem dieser ertrunken ist im Jahr 1969. Und das war lange Zeit keine Geschichte an sich, weil es war der Brian Jones, der war drogensüchtig und der ist dann eingeschlafen beim Schwimmen, wie auch immer. Er ist ertrunken in dem Pool. Bis 1983 eines von vielen Büchern erschienen ist, in dem die Geschichte anders dargestellt wird. Nämlich 1983 erscheint das Buch mit dem Titel Brian Jones, The Inside Story of the Original Rolling Stone von einem gewissen Nicholas Fitzgerald. Und da geht es zum ersten Mal um eine Art Verschwörungstheorie. Könnte es nicht so gewesen sein, dass Punkti, Punkti, Punkti. Und von da an gibt es einige solche Bücher. Und ja, da beginnt die Gerüchteküche zu kochen.
Also bis dahin war das überhaupt
kein Thema. Bis dahin war das nicht hinterfragt. Und es war zwar irgendwie klar. Unterschiedliche Aussagen hat es gegeben. Das war alles ein bisschen wurscht. Warum das so wurscht war, das erkläre ich euch dann noch. Es hat einen Grund, warum das wirklich keiner hören wollte, dass das eben so ist. Und da komme ich dann noch dazu. Ich will jetzt mit dieser Geschichte, mit dem Buch beginnen, 1983. Da gibt es die ganze Geschichte, dass sich eben dieser Brian Jones mit einem gewissen Tara Brown sehr gut verstanden hat. Und der Tara Brown, da möchte ich kurz mal ausholen, um vielleicht ein bisschen die Szenerie zu beschreiben. Der Tara Brown, das ist ein Erbe der bekannten Guinness Family. Das sagt euch was.
Ja.
Guinness Family.
Ja.
Das ist diese Bierbrauerei und so weiter, genau. Finanzsektor. Einer der wichtigsten, politisch einflussreichsten, finanziell hochstehendsten Familien damals in England. Und dieser Nicholas Fitzgerald, der das Buch geschrieben hat, das ist nämlich der Cousin von Tara Brown. Und der Tara Brown war einer der besten oder war sogar der beste Freund von Brian Jones ab 1965. Brian Jones, das war irgendwie so ein Hans Dampf in allen Gassen. Der hat sich gern mit dem Tara Brown gezeigt und die haben halt ihren Luxus gelebt und haben da ihre tollen Autos vorgeführt und sich extravagant gekleidet. Und dieser Autor sagt eben, nicht nur der Tara Brown, ihr wisst übrigens, wo der vorkommt, in welchem Song der vorkommt, Tara Brown?
Nee.
Zeitgeschichte, der ist dann mit dem Auto verunglückt 1966.
Beim Beatles-Song?
Beim Beatles-Song.
Day in a Life.
Day in a Life. Das ist der eben mit dem Auto verunfallt ist. Auch ein Freund von John Lennon. Das war wirklich, der war mit jedem auf Du und Du. Und eben auch mit Brian Jones.
Der ist das.
Genau, okay. Genau. Der Autor des Buches, der Cousin von Tara Brown, behauptet eben, dass er am Tag des Todes von Brian Jones bei dessen Landhaus gewesen ist. Das war eine relativ frisch gekaufte Farm, die sogenannte Cotchford Farm war das in Sussex.
Darf ich da was fragen?
Ja, klar.
War das nicht, gab es da nicht irgendeinen so okkulten Hintergrund? War da nicht der Aleister Crowley oder irgend sowas da?
Der Autor von Winnie Pooh.
Dem hat das der A.A. Milne.
Genau. Aber das hat ihm, glaube ich, gefallen, dass das irgendwie ein Haus ist, das Bedeutung hat. Und er zieht dann jetzt hin, das Ende der 60er Jahre.
Wisst ihr, dass die ganzen Viecher bei Winnie Pooh, jedes steht für eine Krankheit, eine psychische.
Wirklich?
Ja.
Aber nicht vom Arm, vom Autor zugedacht.
Nein, das sind so wie bei Alles steht Kopf, wo jede Figur ein Gefühl ist, und ja, sind das psychische Krankheiten.
Okay. Ja, schon, aber bei Alles steht Kopf ist ja das Absicht, oder?
Na, da ist es auch Absicht, aber es ist halt geheim. Ne? Also das kleine Schweinchen steht für Angst, Angststörung. Mhm. Der Tiger, das steht für ADHS. Dann dieser Esel, der ist depressiv, deprimiert. Das kleine Känguru ist autistisch. Dann der Christopher Robin Server ist schizophren.
Weil das ist alles ein Eibild.
Also das ist alles ein Eibild.
Und der Winnie ist süchtig.
Nein, und der Winnie Pooh ist so fresssüchtig. Ne?
Ja, schon. Mhm. Aber wurscht, hört sich gut an.
Also, in dem Buch geht es um diesen Fitzgerald. Das war ein Cousin von diesem Terror Brown. Und der behauptet, dass er am Todestag gemeinsam mit einem Freund den Brian Jones besucht hat in seiner neuen luxuriösen Farm da am Land westlich von London. Und angeblich hat ihm der Brian Jones erzählt, relativ gut gelaunt sogar noch, ja, dass er Pläne hat für die Zukunft. Ja, also er will eine Supergroup gründen, gemeinsam mit dem Jimi Hendrix und mit dem John Lennon.
Sputlich.
Und hat ihm das irgendwie erzählt. Ja. Und dann sind diese Herrschaften dann in den Pub gefahren, haben da was getrunken, haben da was gegessen und sind dann um 11:30 Mitternacht, sind die dann zurückgekommen zu dieser Cotchford Farm. Und haben da was gehört, haben da also irgendwie so ein paar Wassergeräusche gehört, so ein Branchen und irgendwie so unheimlich war das Ganze. Und haben sich dem Pool ganz langsam genähert und haben da gesehen, wie drei Männer einen dritten unter Wasser drücken. Ja, und haben immer mal gehört, wie jemand nach Luft ringt und wie dann hat er gemerkt, der wird wieder runtergedrückt, haben das er gesehen, aber natürlich nur die Schatten, ist ja klar, dass man nur die Schatten sieht in der Nacht. Und plötzlich springt ein weiterer Mann hinter einem Busch hervor und sagt, hau ab, Fitzgerald, du bist der Nächste. Die Frage ist jetzt, wer war das? Und in diesem Buch will geklärt werden, wer das denn war, dieser dritte Mann, der da eigentlich dann hinterm Busch vorspringt. Und das war angeblich der Tom Keelock. Und dieser Tom Keelock, das war ein ehemaliger Weltkriegsveteran, also deutlich älter als der Brian Jones. Der war früher Chauffeur der Rolling Stones und hat sich jetzt dann so nach dem Rauswurf von Brian Jones bei den Rolling Stones, der war so quasi der Manager von Brian Jones, hat sich um alles ein bisschen gekümmert und hat alles ein bisschen zusammengehalten. Also da ein relativ wichtiger Mann für den Brian Jones. Die Nanny von Brian Jones hat jetzt so in die Richtung halt dann. Ja. Dieser Tom Keelock ist dann gestorben 2009 und hat dann auch angegeben, 2009 erst, dass er tatsächlich kurz vorm Tod, das ist interessant bei den ganzen Geschichten, sämtliche beteiligte Personen geben immer kurz vorm Tod irgendwas zu, ganz kurz davor. Ja. Und eben auch er hat das immer bestritten, dass er das war und er ist dann nicht tot gewesen und schon gar nicht in der Nacht des Todes. Und 2009, kurz bevor er gestorben ist, hat er ihm gesagt, nein, stimmt schon, ich war tatsächlich in seinem Haus, ich war dort. Ich habe ihn nicht ermordet, aber ich war in dem Haus. Mhm. Ja, er ist dann immer so Fitzelchen, so kleine Puzzleteile, die sich halt kurz vor ihrem Ableben immer zugeben. Er hat vorher gesagt, er war beim Keith Richards und bei den Aufnahmen der Stones in London und hat nichts damit zu tun. Ja. Die Frage ist jetzt, warum dieser Keelock an dem Mord beteiligt gewesen sein sollte.
Und da die Frage nach dem Motiv.
Die Frage nach dem Motiv und warum er. Ja. Und da gibt es ein paar so erste Theorien. Also man kann sagen, möglicherweise er war ja Chauffeur der Rolling Stones, im Auftrag der Stones, dass die das irgendwie angeheuert haben. Das ist natürlich jetzt... Was hätten die davon gehabt? Es war so, dass dem Brian Jones, ich erkläre es dann nachher noch, wie sie ihn quasi gekündigt haben und aus der Band rausgeworfen haben. Jedenfalls haben sie gesagt, sie zahlen ihm eine einmalige Abfindung in der Höhe von 100.000 Pfund. Das klingt halt, glaube ich, nicht so extrem viel.
Das war aber damals schon viel Geld, ja.
100.000 Pfund jährlich, und also 100.000 Pfund als Gesamtsumme. Und jährlich 20.000 Pfund, solange die Band weiter besteht. Also für jedes Jahr, dass die Stones weiter Musik machen, kriegt er nochmal 20.000.
Heute wissen wir, das war ein super Deal gewesen.
Ja. War nicht blöd gewesen. Ja. Ja, und das Ganze ist eben passiert tatsächlich 3 Wochen, nachdem die Stones den Brian Jones hinausgeworfen haben. Und die Frage ist halt jetzt, die Stones hatten damals einen sehr findigen Manager, den kennen wir auch von den
Beatles. Andrew Loog Oldham?
Nein, da nimmer. Der hat den Oldham schon rausgedrängt vorher, ich glaube 66, 67. 69 war das der Alan Klein.
Das war der Manager. Rickert.
Entschuldigung.
Ja, nein, er hat Spoiler,
ja. Genau. Also er hat drei Viertel der Beatles hat er gehabt. Ja, der Paul McCartney wollte sich nicht von ihm vertreten lassen.
Stimmt.
Der hat das schön gekrochen hat. Und der hat halt auch die Stones vertreten. Und da ist die Frage, ob das vielleicht die Sache war, dass der Alan Klein einfach gesagt hat, das ist eine Geldverschwendung. Also das können wir jetzt quasi abbrechen, indem wir ihn verschwinden lassen und Tom Kelo hat eh vielleicht Kontakte in die Unterwelt. Können wir dem das vielleicht irgendwie einmal umhängen, das zu machen. Ja? Komisch ist natürlich, dass man sagt, der Alan Klein, der hat damals alles zu Geld gemacht. Ja? Also der hätte sicherlich auch, wenn es denn die Supergroup gegeben hätte,
der hätte die auch vermarktet und
zu Geld gemacht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der John Lennon, also man nimmt an, nichts davon gewusst hat, vor dieser Supergroup, weil es gibt ein Interview mit dem Lennon, kurz nach der, sag ich auch schon, nach der Ermordung, kurz nach dem Tod von Brian Jones, wo er gesagt hat, der John Lennon, dass der Brian Jones in der letzten Zeit nicht in der besten Verfassung war und der Lennon hat gemeint, er war froh, wenn ihm der Brian Jones nicht angerufen hat. Also das ist nichts, was man vielleicht sagt, wenn man gerade irgendwie eine Supergroup gründen will. Das passt irgendwie nicht ganz gut zusammen. Plus natürlich die Frage von dieser Supergroup, hätten vielleicht mehrere Leute finanziell profitiert. Also das ist da eher dann nicht die Theorie, der man vielleicht glauben kann. Ja. Schade ist halt ein bisschen und deswegen möchte ich jetzt nicht nur diese ganzen Verschwörungstheorien, die dann teilweise eh nicht zutreffen. Es gibt schon zwei, drei Theorien, die vielleicht zutreffen könnten, aber die meisten treffen nicht so. Ich will nicht nur die Verschwörungstheorien aufzählen, natürlich will ich auch sein musikalisches Genie hier preisen. Ganz kurz sei es mir gestattet. Aber wir haben den eh schon mal besprochen, wie wir mit dem Guido Tartarotti über die Rolling Stones gesprochen haben. Da haben wir kurz über den Brian Jones auch geredet. Also wer war der Brian Jones? Das wissen die meisten. Multi-Instrumentalist, er war eine Art Dandy. Er war vielleicht der dandyhafteste Rolling Stone und immer ein bisschen modisch und mehr am Zeitgeist als die anderen der Rolling Stones. Musikalisch können wir vielleicht ganz kurz mal reinhören, was er gemacht hat mit dem Lied Ruby Tuesday. Wenn wir uns vielleicht sein Flötenspiel kurz mal vergegenwärtigen. Was er da mit der Flöte macht, das macht den Song erst komplett.
While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing's lost. At such a cost.
Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? 1959 hat er ein erstes uneheliches Kind zur Welt gebracht. Die Eltern haben ihn dann ins Ausland geschickt, damit er vielleicht ein bisschen Gras drüber wächst und er sich da wieder beruhigt und so weiter. Kam dann zurück und hat noch zwei weitere uneheliche Kinder in die Welt gesetzt. Das heißt, der Brian Jones hatte mit 19 drei uneheliche Kinder.
Jeder Schuss ein Treffer.
Ja, es war dann, im Endeffekt waren es 7, von denen man weiß.
Echt?
Klammer auf, noch viele, viele weitere, Klammer zu, von denen man nichts weiß. Da gibt es unterschiedliche Quellen. Und ja, also dazu natürlich von drei unterschiedlichen Frauen. 1961 ging er dann nach London. Seine Kinder waren ihm natürlich eher egal und über unterschiedliche Bluesbands hat er dann Jack Bruce von Cream kennengelernt und so weiter, sich einen Namen gemacht und 1962 hat er dann die Rolling Stones in London gegründet und man muss sagen, er war von Anfang an der Anführer der Rolling Stones. Ja. Problem ist nur, dass sich die Stones gleich in Gruppen aufgespalten haben. Das ging ziemlich, ziemlich schnell. Ja. Also es gibt einen Fanbrief von 1963-64 an den Brian Jones, wo er dann antwortet, in diesem Brief, da geht es um die Frage, was sind die Stones für dich, was macht die Stones aus? Und er sagt, ja, der schreibt dann zurück, es gibt die Stones nicht einmal, es gibt sie zweimal. Es gibt eben diese Pop-Band, die Stones, Jagger Richards, die machen halt so Tralali, Tralala, so Pop-Lieder halt und so weiter. Und es gibt die echten Stones und das sind meine Stones, das sind die Stones, die ich gegründet habe. Und ein Lied aus der Phase, bei dem man vielleicht ein bisschen das Genie von Brian Jones raushören kann, das ist der Song Little Red Rooster. Da spielt er nämlich Slide-Gitarre und Mundharmonika. In the farm yard since my little red rooster's been gone. War es immer noch so, dass Jagger und Richards, die waren nicht wichtig. Das war immer noch eher der Brian Jones im Großen und Ganzen. Kann man sich halt vielleicht nicht so wirklich vorstellen, aber er war da der Vorzeige-Stone. Ja, und was er alles noch reingebracht hat in die ganze Stones-Sache, das ist dieses Weltmusikartige, ein bisschen marokkanische, persische Sita da reingebracht. Und natürlich auch den ganzen Wahnsinn, wenn wir schon mal gesprochen haben von Glamrock. Mhm. Brian Jones hat 65 Schmuck getragen und auf dem nächsten Foto eine SS-Uniform.
Da gibt es ja überhaupt so ein bizarres Bild und die Betonung liegt auf Bild, wo die ganzen Stones in SS-Uniformen drauf sind. Aber ich glaube, das ist ein gemaltes Bild.
Ich glaube, das ist kein Foto. In der SS-Uniform war vor allem der Brian Jones. Der hat das gern gehabt.
Ja, es gibt da, vielleicht kann ich das noch recherchieren, dass ich den Link nochmal finde, es gibt einen super Artikel, ja, über diese ganzen britischen Popstars, also nicht nur die Stones, es war ja Bobby, Keith Moon und so weiter, die so Nazi-affin waren. Ja. Die waren nicht, dass ich ihnen jetzt nationalsozialistische Gedanken groß unterstellen will, aber zumindest sie haben gemeint, schaut super aus. Mhm.
Mitte der 60er geht dann der Konflikt weiter und es beginnt, dass der Brian Jones Proben versäumt und teilweise gar nicht erscheint. Ein bekanntes Bild ist, 1965 ist der Brian Jones bei einer Probe eingeschlafen und der Verstärker war noch auftrat und der Mick Jagger hat dann kurz kritisch den Tonmeister angestarrt. Daraufhin geht er hin und weckt den Brian Jones nicht auf, sondern trat den Verstärker einfach ab. Das ist so der Beginn, kann man sagen, des Endes beim Brian Jones. Natürlich, was dazugehört, es wird alles immer mehr an Drogen und so weiter. Das Musikalische ist aber noch da, eine Zeit lang. Also man höre, was weiß ich, das Accordion of Backstreet Girl oder natürlich Painted Black und so weiter. Das kennen wir. Die Geschichte wird natürlich für ihn jetzt zunehmend ein bisschen ungut, vor allem, weil du vorher schon erwähnt hast, den Andrew Locke Oldham, den Manager, der eindeutig Jagger Richards favorisiert hat. Und das spürt er natürlich, der Brian Jones. Also es ist auch überliefert, dass der Brian Jones zu Hause nie Stones hören wollte. Also der hat das nie von diversen Freundinnen sich nie angehört. Was er geliebt hat, waren die Beatles. Die hat er sich anhören können. Aber es war auch ein bisschen so ein, ich habe schon mal gesprochen von dem Imposter-Gedanken. Er hat immer so ein bisschen Angst gehabt. Jetzt kommen sie drauf, dass ich eigentlich das nicht kaufe, was der Jagger und der Richards eh kennen, dann hauen sie mir aus und er hat das weggedrängt. Alles, was die Stones ausmacht.
Immer eher so interpretiert, dass der Jones der gestandene Blueser eigentlich war. Ja, ich meine, die anderen auch, aber der eher die reine Lehre möglicherweise bevorzugt hat, als sich öffnend im Popmarkt. Genau,
das Pop-Ding war nicht so seines. Ja. Und wenn, dann halt eher als Verzierer im Hintergrund, aber nicht als aktiver Part der Stones an sich. Ja. 65 lernt er dann auf einer Aftershow-Party die Anita Pallenberg kennen. Das war eine sehr toxische Beziehung. Die haben sie geliebt, hochgeliebt, die haben sie geschlagen, die haben sie verprügelt, die haben sie die Rippen gebrochen.
Sie ihm auch, oder?
Sie ihm auch, angeblich. Und es war für Außenstehende schwer zu ertragen, diese ganze Beziehung zwischen den beiden. Und Ja, anscheinend hat es ihm irgendwas gegeben, was die Stones ihm nicht mehr geben konnten. Ist überliefert von Charlie Watts, also ein guter Schlagzeuger. Der hat gesagt, er hat mir ein bisschen leid getan. Er war nicht besonders nett und nicht besonders liebenswürdig. Und ich glaube, das war der Brian Jones wirklich nicht.
He was two things. He was not very nice and he upset people very easily. He wasn't very pleasant, I mean.
Also wenn er das bekommen hat, was er wollen hat, ja. Wenn er die Musik machen konnte, die er wollen hat, ja. Und sobald da Widerstand war, war er es nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Anekdote, wo ihn eine von diesen ersten Frauen, Freundinnen, mit denen er ein Kind hat, besucht hat, vor seiner Wohnung, die ihm unten ankleidet, die Frau mit dem Kind in der Hand. Und oben haben dann die Anita Paunberg und er haben dann runtergeschaut quasi vom Balkon. Und die wollten halt ein bisschen Geld haben. Ja? Unterstützung.
Die Mutter.
Und, ja, die Mutter. Die Mutter ja. Mit dem Kind im Arm hat da aufgeschaut in dieses luxuriöse Anwesen. Und angeblich hat die Anita Paunberg und der Brian Jones, die haben nur gelacht. Die haben nur runtergeschaut und haben die da ausgelacht. So quasi und sind wieder verschwunden. Also das ist schon so ein Abschied in den Wahnsinn. Bei einem Streit mit der Anita Paunberg hat sie ihm den Finger gebrochen, woraufhin er 2 Monate lang nicht Gitarre spielen konnte. Mhm. Und 1966 wurde Satisfaction veröffentlicht und der Jones hat gesagt, das Lied ist shit. Hat das nicht gut befunden, für gut befunden. Ja, es gibt aber aus der Zeit komischerweise ein paar Lieder, die der Brian Jones geschrieben und gesungen hat. Man kann sich sogar auf YouTube 2, 3 dieser Songs anhören. Die sind so ein bisschen Syd Barrett-artig, sicherlich LSD beeinflusst, ein bisschen crazy, ein bisschen weird, aber man kann's hören, zumindest. Ja?
Oh, fucking hell, turn it off.
So far away, back an angel, drifting through the piles of stars alone. Read all her likes and dislikes, her story of success.
No. It's difficult. Let's get some.
Blech. So, mit Anita Paunberg wird die Geschichte immer, immer schlimmer. Sie fahren nach Marokko, sie nehmen Drogen, sie haben Trips und so weiter. 1967 beginnt dann die schwarze Periode auf der 2. gemeinsamen Marokko-Reise mit Keith Richards und mit der Anita. Wechselt sie, die Anita, nämlich natürlich von Brian zum Keith. Und kurz darauf sind die Filmfestspiele in Cannes, wo sie auch anwesend sind. Und da ist es dann klar, dass die Anita zum Keith Richards wechselt. Berechtigt, weil die haben dann 3 gemeinsame Kinder bekommen, die 2.
Der die Brian, große Liebe.
Die große Liebe, genau. Daraufhin angelt sich der Brian dann die Ex vom Keith und die Marian Faithfull hat was mit Jagger, aber auch mit Keith, das ist alles... Da geht alles, da ist alles.
Das waren ja die Swinging 60s.
Das ist ja, also vergessen. Da hat wirklich jeder das sich genommen, was er wollen hat. Danach geht es aber steil bergab mit dem Brian Jones, also nach der Anita Paunberg. Er wird wirklich paranoid, hat immer das Gefühl, alle verfolgen ihn, alle reden schlecht über ihn. Und es gibt ein Zitat von der Marian Faithfull, die gesagt hat, ja natürlich haben die Stones, die anderen 4, ich glaube der Bill Wyman und Charlie Watts eh weniger, vor allem der Jagger und der Keith, natürlich haben die ihn verarscht und schlecht behandelt, weil hätten sie das nicht gemacht, dann hätten sie ihn umgebracht. Mhm. Wäre immer so dieses Desinteresse und dieses nicht vorwärtsgewandte in die Band gebracht hat. Er war de facto fast nicht mehr da. Ja. Dann war noch 1967 die Hausdurchsuchung. Also Scotland Yard hat dann Drogen gefunden bei ihm in der Wohnung und so weiter. Er hat daraufhin den Kontakt zu den Stones meiden müssen. War dann 3 Jahre auf Bewährung, was auch nicht gut war, wenn man dann später eine US-Tour plant und der Gitarrist ist auf Bewährung, nimmt man den jetzt mit, wie geht man mit dem um und so weiter, ist für eine Band belastend. 1968 ist dem Brian Jones klar, dass das nicht mehr lang gut geht mit den Stones, er reist dann nochmal nach Tanga und nimmt dort Flötenspieler von Yuyuka auf, ist so irgendwie der Erfinder der Weltmusik in der westlichen Pop-Sphäre, der Erste, der so ein bisschen die Weltmusik da reinbringt und wird ein bisschen spirituell und so weiter. Und dann beginnt das auch mit dieser Farm, diese Cotchford Farm, die er sich im November 68 kauft. Haben wir schon besprochen, vom ehemaligen Autor der Winnie-Pooh-Bücher. Ein tolles Anwesen. Man sagt doch, er ist dann eine Zeit lang relativ clean, aber nur clean, weil sie ihn halt unglaublich mit sämtlichen Tabletten substituiert haben. Und was er halt tut nebenbei, ist saufen.
Ja. Clean von was?
Heroin, Kokain, LSD auf alle Fälle.
Super Mischung.
Die Mischung Alkohol, die Mischung macht schon was aus. Und halt, also Alkohol wirklich von der Früh bis zum Schlafen, gell? Also
angeblich, ja. Wenn du kokst, kannst du saufen bis zum Unfall, weil du spürst das nicht.
Du spürst nichts, ja. Naja, du wirst
nicht müde. Dass ich das wüsste.
Ja. Aber also die Mischung an sich, also es war ein Downer im Spiel und die Mischung Downer und Alkohol, die macht nur müde, aber du wirkst dann nie besoffen. Und das ist, wenn man sich die letzten Aufnahmen von Brian Jones anschaut, der wirkt nicht besoffen, der wirkt einfach miert und ein bisschen derangiert und so neben der Spur. Ja. Aber er ist, glaube ich, nicht betrunken. Es gibt ja Interviews mit ihm am Schluss. Also er wirkt relativ eloquent, miert. Ja. Gut, im Dezember 68 gibt es dann die letzte Aufnahme, das letzte Konzert mit den Rolling Stones. Das war der sogenannte Rolling Stones Rock'n'Roll Circus.
Die Fernsehshow.
Das war jetzt kein Live-Auftritt, genau, Fernsehshow. Ja. Da waren The Who, da waren Jethro Tull und so weiter. Und da wollte Brian Jones schon nicht hinfahren. Da hat er in der Früh noch telefoniert von seinem Anwesen da aus mit dem Manager der Stones. Ich mag nicht, weil die Stones, die waren gestern so gemein zu mir und so. Und die haben dann überredet, na komm, es ist nach der John Lennon ist da, der ist ein guter Freund von dir und der Schlagzeuger von Jimi Hendrix. Und wir werden dich schon, wir beschützen dich so ein bisschen vor den anderen Stones. So in die Richtung ist es ein bisschen gegangen. Ne? Und das gibt es als Video, also das kann man sich anschauen. Und wenn man sich da den Brian Jones anschaut bei diesem Konzert, der hat eine grüne Gesichtsfarbe. Es schaut wirklich nicht gut aus, die ganze Geschichte.
Vielleicht hat er gegessen, rohe Zucchini. Ja. Ich habe mir rohe Zucchini gegessen und dann war ich auch grün.
Ja, vielleicht.
Ach, da musst du schon viel rohe Zucchini essen, oder?
Ich glaube, die waren schlecht.
1969 veröffentlichen die Stones noch das Album Let It Bleed. Und da ist er noch auf zwei Nummern vertreten, auf Midnight Rambler und auf You Got The Silver. Und die Stones wollen dann, um die Platte zu promoten, eine US-Tour in Angriff nehmen. Wie gesagt, das ist natürlich blöd mit dem Brian Jones. Ne? Der kommt zu keine Proben und so weiter und hin und her und Drogen und was weiß ich, was alles. Und natürlich, der Brian Jones, der auf Bewährung ist, bekommt natürlich kein Visum, kein Arbeitsvisum für die USA. Und was tut man mit einem Bandmitglied, der auf die Platten nicht mehr vorhanden ist und so weiter, gar nicht mehr da ist? Man haut ihn natürlich raus. Also am 8. Juni 1969 fahren dann der Keith Richards und der Mick Jagger auf dieses Anwesen, wo sie nur einmal waren. Die waren vorher nicht dort und nachher nicht mehr. Auf diese Cotchford Farm und teilen ihm mit, dass er nicht länger Mitglied der Rolling Stones ist. Und der Keith Richards, der ist dann danach interviewt worden, nach diesem Rausschmiss und hat sich da irgendwie versucht zu rechtfertigen. Und er hat gesagt, es war gar nicht so schlimm, weil der Brian Jones hat ja eh das erwartet. Also der hat das ja schon gewusst, dass das passieren wird. Und im Großen und Ganzen glaube ich gar nicht, dass er das eigentlich mitbekommen hat, was wir ihm da jetzt gerade gesagt haben. Fakten des Todes. Also, diese Cotchford Farm, das war, wie gesagt, ein riesengroßes Anwesen. Und ein riesengroßes Anwesen, das braucht natürlich einen Manager, den haben wir vorher schon besprochen, das war der Tom Keelock. Und es braucht jemand, der repariert, der reparieren kann. Das war der Bauarbeiter, das war der Restaurateur dieses Anwesens. Das war der Frank Thorogood. Und diesen Frank Thorogood hat ebenfalls der Tom Keelock quasi für Brian Jones beauftragt und rekrutiert. Und was machen diese beiden, der Tom Keelock und der Frank Thorogood? Die leben auch im Haus von Brian Jones. Und die leben nicht nur im Haus von Brian Jones, die leben auch von Brian Jones. Also zum Beispiel hat der Frank Thorogood, der hat am Wochenende ein bürgerliches Leben geführt in London mit 4 Kindern und Frau und alles bestens. Und am Wochenende ist er dann auf diese Cotchford Farm gefahren und hat sich da quasi sozusagen am Brian Jones bedient, hat Partys gefeiert, Drogen genommen und so weiter, Freundinnen gehabt und hat Feste gefeiert, kann man so sagen. Nein, ja.
Aus Arbeitnehmersicht jetzt eigentlich, wie soll man das jetzt nennen? Progressiv.
Frank Thorogood war sogar zuvor der Baumeister von Keith Richards auf dessen Landsitz. Und der Keith Richards hat dann sogar noch den Brian Jones gewarnt und gesagt, der wird da nichts reparieren, der kann das alles nicht. Der ist nur da, der wird die ausnutzen. Ja? Und enge Gefährten von Brian Jones, die haben dann auch gesagt, sie haben ihn auch gewarnt, irgendwie auf diesen Frank Thorogood einzugehen. Und dann ist aber rübergekommen, dass der Brian Jones soziale Ansprache braucht. Er hat gesagt, es ist mir lieber, diesen Frank Thorogood zu haben, als niemanden. Und ich weiß, er ist ein Arsch, aber besser das als niemanden. Und dann gesagt, ja, der Keylock, das ist auch ein Trottel. Und auch das, besser, ich habe die beiden Typen um mich herum als männliche Kompagnons, mit denen ich reden kann, so wie früher, als ich habe niemanden.
Hätte sie beim Neuen auswürfen können.
Ja, das hat er nicht geschafft. Ja, oder
better the devil you know.
Ja, aber das war alles noch so ein bisschen aus dem Rolling Stones Kontext. Und das hat ein bisschen, glaube ich, die Geschichte mit diesem, der Rockstar, der ein bisschen unselbstständig wird. Das sind die von damals, die kommen alle aus dem Stones-Kosmos und die nimmt er halt mit. Aber er muss sich um niemanden neuen kümmern, er kann es vielleicht auch nicht, weil er völlig abstrus irgendwo herumschwebt. Das war halt praktisch für ihn irgendwie. Ne? Und er hat ja tatsächlich gesagt, also das ist ein Zitat von Brian Jones, jetzt bezogen auf den Thorogood, ich weiß, dass er mich benutzt, aber das ist mein eigener Fehler. Ich mag jemanden um mich herum und Frank ist besser als niemand. Das habe ich jetzt ja schon gesagt. Da merkt man diese Hilflosigkeit ein bisschen. Ne? Also besser als gar nichts. Ne? Willkommen zum 2. Juli 1969. Das war ein sehr heißer Tag. Blöd für Menschen, die, wie der Brian Jones,
nicht schwimmen können.
Ah, der war ein Superschwimmer.
Wirklich?
Ja, Superschwimmer. Ja. Superschwimmer war. Asthma hat er gehabt. Ja, ist schon mal blöd. Ja. Wenn man Asthma hat und es ist sehr heiß, nicht gut, bekommt man schlechtere Luft. Ja. Und an diesem Abend, am 2. Juli 1969, genießen der Brian Jones, seine damalige Freundin, die Anna Wohlin, gemeinsam mit dem Frank Thorogood und dessen Freundin, die Janet Lawson, das war ein so ein Verhältnis, so ein Wochenendverhältnis vom Frank Thorogood, ein gemeinsames Essen in diesem Anwesen. Genau. Und diese Janet Lawson, die war irgendwie, das war ganz typisch, auch so praktisch für den Brian Jones, weil die war nebenbei auch noch Krankenschwester. Und sie hat gut ausgeschaut. Deswegen war es die Freundin vom Thorogood und Krankenschwester bei wem, dem, was passiert dem Brian Jones, da kann die ja was tun. Ja. Und jetzt gibt es die unterschiedlichen Versionen der ganzen Geschichte. Diese Janet Lawson, diese Krankenschwester, diese Freundin, sagt dann einfach, was sie gemacht haben, sie haben gegessen, dann haben sie getrunken und dann beschließt der Brian Jones noch in den Pool zu gehen. Er war angeblich etwas betrunken. Ja. Und der Brian Jones, dieser Frank Thorogood und die beiden Damen, also die Freundin von Brian Jones und die Janet Lawson, gehen zum Pool. Das sind sie eine Zeit lang und so weiter. Die beiden Frauen gehen dann aber zurück ins Haus und der Brian Jones bleibt mit dem Frank Thorogood alleine im Pool. Etwas später kommt dann dieser Frank Thorogood zurück in das Haus und die Janet Lawson sieht ihn. Und was macht dieser Frank Thorogood? Er raucht eine Zigarette und war irgendwie ein bisschen nervös. Also er schwitzt, er hat gezittert, er hat einen extrem nervösen Eindruck gemacht. Und daraufhin macht sich die Janet natürlich Sorgen um diesen Brian Jones und rennt zurück zum Pool. Und da sieht sie schon die Leiche, also den Brian Jones, leblos am Boden liegen. Und sie schreit, Hilfe, Hilfe. Und natürlich kommen dann die Anna und der Frank zur Hilfe. Und jetzt gibt es unterschiedliche Aussagen, was generell einmal komisch ist, dass die Aussagen so divergieren. Die Anna Wohlin behauptet, dass sie den Brian aus dem Wasser gezogen hat. Die Janet, die Krankenschwester, behauptet jedoch, sie sei es gewesen. Und zwar mit der Hilfe von Frank Thorogood. Und der Frank Thorogood wiederum gibt an, dass er und Anna Brian gemeinsam aus dem Pool gezogen haben. Das sind jetzt ganz unterschiedliche Aussagen. Und eigentlich, das müsste der Polizei auffallen, dass das unterschiedliche Aussagen sind. Geht man dem nach? Ja, wahrscheinlich schon. Was sie dann aber vermerkt haben in den Akten ist Folgendes. Sie haben dann gesagt, wenn jemand den Mord wirklich vertuschen wollte, also jemand von diesen Anwesenden, dann hätte man sich ja abgesprochen, quasi, ja? Um genau diesen Fehler zu vermeiden, dass man unterschiedliche Aussagen angibt. Das heißt, wenn man jetzt unterschiedliche Aussagen angibt, dann heißt das ja auf gut Deutsch, die haben nichts zu verbergen,
weil nichts passiert.
Ist nichts passiert? Ja? Also das war...
Müssen wir sie merken?
Man hat das so argumentiert. Ne? Kann ja gar nicht sein, wenn das so unterschiedlich ist. Ne? Und das spricht natürlich dann gegen die Theorie, es abgesprochen zu haben. Und damit schaut das für die Beteiligten ganz gut aus. Ne? Laut Untersuchungsberichten gab es keine Anzeichen von Gewalt. Brian Jones hat sich nicht gewehrt. Er war ein guter Schwimmer. Und laut Freunden, wie gesagt, hat er auch dann noch Mut gefasst die letzten Tage. Und das war so die Version, die dann sozusagen ja, die Polizei so
die Official Version.
Genau, protokolliert hat. Ne? Andere Version noch, die Stones, die Alan Klein, Tom Keelook Theorie. Also wie gesagt, der Tom Keelook, haben wir schon gesprochen, was da jetzt war, eben wurde von den Stones vielleicht irgendwie beauftragt, die Motive, die es da gibt, die es da gegeben hat, oder die teilweise auch im Umlauf waren. Der Brian Jones hat den Namen der Rolling Stones erfunden, wollte ihn zurückhaben. Bullshit. Ja, der hat schon unterschrieben gehabt zu dem Zeitpunkt, dass er das nicht will. Also auch das gab es eine Zeit lang, dieses Gerücht an sich.
Sind das jetzt alle Motive oder Theorien darüber, dass, falls es die Rolling Stones gewesen wären, genau, was die Gründe sein hätten,
genau,
können?
Genau. Rolling Stones, sagen wir, Rolling Stones und deren Umfeld. Ja? Mhm. Ein anderes ist relativ obskur. Das ist sozusagen das Satanische an den Rolling Stones, dass man sagt, die Stones, die haben 67 das Album aufgenommen, Their Satanic Majesty's Request. Und das ist schon so ein bisschen, wird manchmal so in die Richtung getrieben, so Rosemary's Baby, Verschwörung und so weiter. Dass man sagt, der Brian Jones war vielleicht Opfer eines rituellen Mords, was ja damals ganz beliebt war zu der Zeit. Ne? Beweis wäre dann gewesen, das Cover auf dem Best-of-Album Through the Past Darkly Bits Big Hits Volume 2. Das ist kurz nach dem Tod von Brian Jones erschienen. Und das auf der Rückseite sind die Stones, aber die sind abgebildet hinter einem Spiegel. Und der Spiegel ist zerbrochen und genau dort, wo das Gesicht von Brian Jones ist, ist der Riss, genau. Das ist das Zentrum des Risses. Also, dass man sagt, damit wollen sie was. Das haben wir jetzt ein bisschen bei Paul is Dead und Magical Mystery Tour. Ne? Aber das sind alles Sachen, die wurden tatsächlich besprochen. Und alles Theorien, die es wirklich eine Zeit lang gab. Der Tom Keelook, wie gesagt, habe ich auch schon erwähnt, das war derjenige, der für die Stones den Mord durchführen sollte. Ein Kritikpunkt an dieser Theorie wäre aber gewesen, dass wenn die Polizei der Theorie nachgehen würde, dass die Rolling Stones sozusagen da mit drinnen sind, dass der Tom Keelook der Mörder ist und vom Tom Keelook kommt man dann schnell auf die Stones. Ja? Dann wäre das, wie gesagt, blöd, eben wegen der ganzen Tournee, habe ich auch schon erwähnt, ja? Weil alle Stones wären dann da reingezogen in die ganze Geschichte. Da ist wiederum interessant, dass der Bruder von Tom Keelook genau zu der Zeit ein hochrangiger Beamter im britischen Morddezernat war. Das heißt, die Frage ist, hat der vielleicht irgendwie beauftragt oder es angeleiert, die ganzen Nachforschungen einzustellen? Und der Grund ist eben, dass man sagt, man hat damals das alles halt unter den Teppich gekehrt. Man hat nicht wirklich nachgeforscht. Das war ein Versehen, Unfall. Das war auch eine diskutierte Theorie. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass die britische Polizei damals eben nicht nett zu derartigen Rockstars war. Also wenn da jemand... Wenn die Frage ist, stirbst du an Drogen?
Ja, bist du gestorben. Ne?
Oder ist er Unfall oder ist er Mord? Besser natürlich, er stirbt an Drogen, weil Drogen sind gefährlich. Okay. Ja? Und da würden sich so jetzt die Interessen die Interessen der Stones von Keelook ein bisschen und der Polizei vielleicht ein bisschen treffen, wenn man sagt, ja, die bösen Drogen. Ja? Also wer will da noch genaueres wissen? So quasi.
Oder die Polizei hat Druck gehabt, den Fall schnell abzuschließen. Ja. Drogen sind natürlich immer super.
Genau. Die gängigste Theorie ist natürlich die Theorie, dass Frank Thorogood der Mörder ist. Und diese Theorie geht zurück auf die Anna Wohlin, die letzte Freundin von Brian Jones. Und diese wiederum beruft sich auf den Tom Keelook. Weil dem Tom Keelook hat der Bauarbeiter, der Frank Thorogood, auf dem Sterbebett wiederum, große Überraschung, 1993 gebeichtet: Ich habe das mit Brian getan, mir ist einfach der Geduldsfaden gerissen. Das hat aber nur der Tom Keelock gehört. Das wiederum hat die Anna Wohlin toll gefunden, weil natürlich jetzt klar ist, wer es war. Ja?
Aber und das, der Tom Keelock hat das der Anna Wohlin gesagt.
Der hat das der Anna Wohlin, er generell.
Ach, auf sein Sterbebett,
er,
oder?
Er hat es generell groß rausgebracht.
Also, ja, nachher,
der ist
was
auch
man schon macht.
Was man schon macht. Jetzt haben wir den Schuldigen, passt. Ja, also quasi Hackerl drunter, ist irgendwie praktisch. Ja, und auf der ganzen Sache fußt die Geschichte von der Anna Wohlin. Und die sagt eben, es gab einen Streit wegen Kosten für den Umbau von Jones Anwesen und so weiter. Es ging um Geld. Das Geld der Stones, das sie ihm versprochen haben, die Ablöse und so weiter, ist noch nicht eingetroffen. Und ja, und im Pool war es dann so, also sie war im Pool, Frank, Brian und so weiter. Und im Pool war das dann ein klassischer Männerstreit. Also irgendwie hat der Brian Jones den Frank Thorogood ein bisschen verarscht. Weil erstens einmal ist er quasi älter als er, der war 44. Brian Jones war 27, er hat kein Geld, Brian Jones hat viel Geld und das dürfte sowas gewesen sein, was diesem Frank Thorogood vielleicht nicht so wirklich gefallen hat. Und dann habe das Telefon geläutet, die Anna ist zum Telefon gelaufen und hat dann plötzlich die Schreie gehört, nämlich die Schreie von der Janet wiederum. Und die Janet habe dann den Brian leblos am Boden des Pools gefunden. Ja? Und das Verdächtige an der ganzen Sache ist dann aber, dass sie dann geschrien hat. Und es hat extrem lang gedauert, bis wiederum der Frank Thorogood gekommen ist. Na, warum dauert es so extrem lang, dass der kommt vom Haus zurück zum Pool? Weil er eh schon weiß, was passiert ist. Weil er eh schon gewusst hat, Brian Jones ist tot und er will diesen Moment noch ein bisschen hinauszögern, dass er jetzt sozusagen die Leiche sieht.
Der kommt erst relativ spät.
Der kommt sehr spät, genau, ja. Genau. Ja. Damit nochmal die Theorie bestätigt, guter Schwimmer und so weiter. Also sie sagt auch, es muss eine Art von Mord gewesen sein. Und die Mischung natürlich aus dem Ganzen, Asthma, betrunken, Drogen, Haswas. Ne? Also im Endeffekt kann man natürlich, glaube ich, davon ausgehen, dass das eine Verkettung war von sehr vielen Umständen. Eine Sache ist noch interessant, die zu diesem Thorogood-Mord, zu dieser Thorogood-Theorie passt. Nämlich 3 Wochen... nach Brian Jones' Tod wurde eine Dame in der Nähe von diesem Anwesen attackiert. Eine gewisse Joanne Fitzsimmons. Und das war angeblich auch eine Freundin von diesem Frank Thorogood. Die hat er halt nebenbei noch ein bisschen gehabt. Und die dürfte auch am Anwesen gewesen sein, in der Nacht des Todes. Ja. Und diese wurde attackiert, und zwar so, dass sie für ihr ganzes Leben lang das Augenlicht verloren hat. Sie hat das überlebt, habe nichts Genaueres gefunden, was man ihr getan hat, geschlagen nehme ich mal an, und die war dann ein Leben lang blind. Und es hat sich herumgesprochen in der Ortschaft, in der Region dort, dass der Frank Thorogood schon länger diese Joan Fitzsimmons davor gesucht hat, weil sie möglicherweise was gesehen hat, was geahnt hat, was gehört hat, was sie nicht hätte hören sollen und nicht hätte sehen sollen. Also das ist auch ein Delikt, ein bewiesener Fall, der in den Akten steht, mit dieser Joan Fitzsimmons. Ja, also im Großen und Ganzen gehen da die Quellen sehr auseinander.
Aber es könnte auch, du hast es nicht genannt, aber es kann auch genauso gut sein, dass er einfach im Drogenrausch
das schätze wird wieder
dass er einfach im Drogenrausch untergangen
der, ist. Der Drogenrausch, wie gesagt, das macht die Mischung, macht miert, ja, Asthma macht miert, es war Hass,
das
alles halt. Ne? Es wird auch nimmt man auch an, so gewesen
sein. Ja, aber der eine hat ja am Sterbebett gesagt, er war es.
Er war es, genau.
Und wenn, hat aber nur einer gehört, der das wieder weitererzählt hat, der dann wiederum am Sterbebett der anderen gesagt hat.
Vielleicht war es trotz allem immer nur eine Mischung aus dem Ganzen. Da sind Ovi taucht und normalerweise stirbt man nicht drunter, wenn man 2-3 Mal untertaucht wird. Ne? Und
natürlich,
wenn das alles zusammenkommt.
Kommt davon wie lang.
Ganz so schnell.
Ja.
Das Saufen im Rausch.
Aus heutiger Sicht, glaube ich, sind wir uns einig, ist es eigentlich nicht zu verstehen, dass da nicht weiter ermittelt wurde, im Wesentlichen. Ja, aber da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Fälle. Ja.
Und?
Der ist halt prominent.
Warum die Stones? Ich glaube, der war wirklich, also wenn man sich die Richards-Biografie durchliest, die waren von dem genervt bis zum geht nicht mehr.
Der war Gift,
ja. Ja, aber
ich glaube, der hat sehr viele Drogen genommen und da war er dann halt meistens
die Mischung.
Unverlässlich, ja. Aggressiv, okay. Ja. Böse.
Das alles, ja.
Ab einem gewissen Erfolg werden natürlich, vermute ich mal, Dynamiken in so Bandgefüge beschleunigt.
Fame doesn't sit very comfortably on anyone's shoulders. But some people's shoulders doesn't seem to sit on at all. And he was one of them. I don't think it suited him.
In Wirklichkeit waren es irgendwelche Buben,
Naja, die das haben kommt auch dazu.
Gitarre spielen können und ein paar Lieder geschrieben und so weiter. Und die waren irgendwer. Und auf einmal waren es überall.
Naja, meine
die Geschichte wiederholt sich halt. Ne?
Naja, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Black Sabbath. Ne? Das waren, der Ossi hat nichts gehabt. Ja. Der Ossi ist deshalb sehen geworden bei Sabbath, weil er geworben hat, EDPA.
Mein Lieblingsbeispiel ist Icarus.
Aus der Mythologie.
Ja, der ist auch zu nah bei der Sonne geflogen.
Ja, das ist allerdings, wie soll man sagen, das ist der Klassiker, nicht wahr? She's like a